Thema vom heutigen Tag ist, für die Predigt ist, Dreieinigkeit. Wie kann man das grundsätzlich verstehen? Ich lese dazu einen Predigttext, der steht im Johannesevangelium, Kapitel 5, ab Vers 17. Johannesevangelium, Kapitel 5, ab Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt auch bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das grundsätzliche Glaubensbekenntnis von Israel steht im 5. Buch Mose, Kapitel 6. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Gott. Grundsätzlich, Israel hat ein einziger Gott. Das ist das grundsätzliche Glaubensbekenntnis, wo im Alten Testament vorkommt, wo Gott zu Israel sagt, höre Israel, der Herr, dein Gott, ist ein Gott. Es gibt nur ein Gott. Das ist das grundsätzliche Glaubensbekenntnis, wo Israel vor seit der Wüstenwanderung gehabt hat. Klar, sie sind ab und zu davon abgewichen. Manchmal haben sie es nicht so genau genommen mit dem. Aber das ist gleich das grundsätzliche Gebot. Und wenn der Teufel in der Versuchung von Jesus zu Jesus kommt und sagt, du sollst, bet mich doch an und ich gebe dir alle Königreiche von dieser Welt. Da sagt auch Jesus, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein sollst du dienen. Also es ist nicht nur etwas, was einfach von Israel sagt, das ist ja so, es gibt nur einen Gott und Gott ist einer, sondern das ist auch Jesus, der das sagt, es gibt einen Gott und es gibt sonst keinen Gott außer ihm. So wie das der Jesaja sagt im Jesaja 45, Gott, es gibt nur einen Gott, es ist vor mir kein Gott gewesen, es wird nach mir kein Gott sein. Und das ist der Hintergrund von dem Text. Es ist so, Jesus hat wieder mal jemanden geheilt und es hat dann wieder mal eine Kontroverse gegeben, wieso hast du den denn überhaupt geheilt? Das geht doch nicht, vor allem nicht zu bestimmten Zeiten. Jesus heilt jemanden. Und es gibt eine riesige Kontroverse darum, nicht ob wirklich der geheilt worden ist, das ist absolut unumstritten, sondern Jesus hat am Sabbat geheilt. Und die Diskussion war, ja, darf denn Jesus am Sabbat heilen? Darf man das überhaupt? Weil das Gebot war, man sollte nicht schaffen am Sabbat. Und das ist immer wieder eine Diskussion im Dienst von Jesus, weil er hat immer wieder gesagt, nein, ich heile einen Menschen auch am Sabbat. Das Gegenstück ist die Frage, am Sonntag ist es gut oder sollte man in Gottesdienst gehen? Was ist jetzt, wenn du auf dem Weg in Gottesdienst mit dem Auto einen antriffst, der hat eine Autopanne und ist ganz verzweifelt? Darf man dann bei dem anhalten und helfen, dem den Autoreifen zu wechseln? Ja oder nein? Die meisten sagen ja. Die meisten da hätten gesagt nein. Ich hätte sich schon gefragt, wieso steigst du überhaupt ins Auto? Also es ist wirklich ganz ein starkes Gebot. Jesus erheilt am Sabbat. Und er heilt und es ist unumstritten, Jesus heilt. Und etwas ganz Entscheidendes dabei ist, es kommt eine Diskussion auf, wieso darfst du heilen? Wer gibt dir die Autorität, dass du dich da scheinbar zumindest über Gebot von Gott hinwegsetzt? Und die Antwort von Jesus ist folgende. Er sagt, mein Vater wirkt bis heute und ich wirke auch. Das sagt uns jetzt vielleicht nicht so viel. Aber wenn man den Text liest, dann haben die Leute damals sehr genau verstanden, von was das er redet. Denn im nächsten Vers heißt es weiter, darum trachten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Also die jüdischen Theologen damals haben viel mehr als wir heute verstanden, was Jesus für einen Anspruch hat. Nämlich, dass er gleich ist wie der Vater. Und aus dem haben sie geschlossen, dass Jesus sagt, er sei ein zweiter Gott neben dem himmlischen Vater. Als ein Verstoß gegen das grundsätzliche Gebot von Israel, du sollst nur ein Gott haben, dass er sich als zweiter Gott neben dem Gott von Israel einführt. So hat man das verstanden. Jesus, er tut das in Johannes Kapitel 10 ganz am Schluss noch ein bisschen erläutern und sagt, es ist nicht so, dass ich den Anspruch erhabe, dass ich ein zweiter Gott bin, neben dem Gott von Israel, sondern mein Anspruch ist der folgende. Ich und der Vater sind eins. Das heißt, sie sind ein Wesen. Und trotzdem wird da ganz klar, Gott, Jesus sagt da, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins? Und was ich euch jetzt sage, das ist nicht einfach meine Privatauslegung, sondern das ist die grundsätzliche Auslegung von allen christlichen Theologen eigentlich zu allen Zeiten bis ins 18. Jahrhundert. Das ist nicht etwas, was ich mir aus den Fingern sage. Was bedeutet es, Gott ist eins Wesen? Wir stellen fest, es gibt in Gott verschiedene Personen, die zu unterscheiden sind. Es gibt einerseits den Vater und andererseits den Sohn. Wir haben schon in der Einleitung gehört, es gibt eine dritte Person, das ist der Heilige Geist, die kommt auch in allen der Text im Johannes-Evangelium vor. Man könnte einfach heute am Sonntagmorgen nicht alle Texte anschauen, aber das Prinzip dahinter ist das Gleiche. Es gibt insgesamt drei Personen und was da steht, ist, was Jesus sagt, ist, die Personen lieben sich untereinander. Weil das steht, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Denn der Sohn, der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Das heißt, die Personen, die zu Gott gehören, die lieben sich untereinander. Und im Johannes Kapitel 17 sagt Jesus folgendes: Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt. Das heißt, Jesus und der Vater haben schon in aller Ewigkeit, bevor es die Welt gegeben hat, eine Liebesbeziehung gehabt zueinander. Der Vater hat der Sohn geliebt. Jesus ist von aller Ewigkeit vom Vater geliebt worden. Es gibt verschiedene Personen in Gott. Aber es gibt nur einen Gott. Und was bedeutet das? Dass es nur einen Gott gibt. Woran erkennt man das, dass es nur einen Gott gibt? Nämlich an dem Satz, wo vorher steht. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Das heißt, wenn Gott handelt, dann ist immer der Vater daran beteiligt und dann ist immer der Sohn daran beteiligt. Und, das steht da nicht, aber das steht auch in anderen Texten, da ist immer auch der Heilige Geist daran beteiligt. Das heißt, wenn Gott irgendwie eine Handlung macht, wenn Gott die Welt schafft, zum Beispiel, wie hat Gott die Welt geschafft? Gott, der Vater, steht im 1. Buch Mose, Kapitel 1, hat gesprochen und der Sohn, das ist sein Wort, und der Geist Gottes ist über dem Wasser geschwebt. Alle drei sind daran beteiligt und trotzdem heisst es einfach nur, Gott hätte geschaffen. Aber alle drei sind an der Schöpfung beteiligt gewesen. Ich möchte euch ein anderes Beispiel sagen. Wo Jesus getauft worden ist, da ist Jesus ins Wasser gestiegen, er ist untertaucht worden vom Johannes dem Täufer. Und dann ist der Heilige Geist auf ihn gekommen. Und dann hat man eine Stimme aus dem Himmel gehört und der Vater hat gesagt, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Oder so im Hebräer 9, Vers 14 heißt folgendes. So hat auch Jesus sich selbst durch den Geist dem Vater geopfert. Wiederum, alle drei Personen von Gott sind daran beteiligt. Nämlich, der Vater hat den Sohn auf die Erde geschickt, um am Kreuz zu sterben. Jesus opfert sich am Vater, und zwar durch den Heiligen Geist. Was auch immer Gott macht, da sind alle drei Personen von der Dreieinigkeit daran beteiligt. Es sind vielleicht ab und zu mal an irgendwelche Handlungen von Gott Engel beteiligt, es sind Menschen beteiligt und so weiter. Auch wenn ihr ein Ehepaar seid, ihr macht sehr viele Sachen zum Teil gemeinsam. Aber ihr seid nie an allen Handlungen gleichzeitig immer beteiligt. Wieso? Weil ihr unterschiedliche Wesen sind. Aber wenn Gott handelt, dann handelt immer alle drei Personen von der Dreieinigkeit gleichzeitig. Sind gleichzeitig an dieser Handlung beteiligt. Nämlich Jesus, er stirbt für uns am Kreuz, er opfert sich am Vater und macht das du, der Heilige Geist. Und sagt jedem von uns jetzt, ich biete dir ein neues Leben an. Wenn du um Vergebung von deinen Sünden bittest, und bei Gott bittest, komm du in mein Leben und bist du mein Herr, dann kommt Gott. Und darum gibt es, weil alle drei Personen von der Dreieinigkeit daran beteiligt sind, gibt es verschiedene Ausdrücke dafür, wie man das sagen kann. Man kann nämlich sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Und er kommt. Jesus aber kann auch sagen, betet den Vater und den Heiligen Geist und er wird euch gegeben werden. Und wenn der Heilige Geist noch in unser Leben hineinkommt, dann kann man sagen, der Heilige Geist von Gott lebt in mir. Aber wiederum, da sagt der Paulus im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 folgendes. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, dass ich lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und der mich selbst, dass ich selbst für mich dahingegeben hat. Jesus letztlich bietet uns ein neues Leben. Die ganze Dreieinigkeit, Gott selber kommt zu uns und sagt, es gibt nur ein Gott. Es gibt aber den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und der Grund, wieso dass sie eins Wesen ist, ist genau der Satz, was da steht. Der Vater hat den Sohn lieb, und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Wieso, kann man sich fragen, gibt es nur einen Gott? Und die Antwort ist ganz klar, es gibt nur einen Gott, weil es gibt nur einen Gott, womit seiner Schöpfung interagiert. Was immer Gott macht, an dem sind alle drei Personen von der Gottheit immer gleichzeitig daran beteiligt. Darum ist es ein Gott. Und jetzt kann man sich fragen, ja, wieso gibt es dann drei Personen? Nämlich in dem Satz, das wird ganz klar in dem Satz, denn der Vater hat den Sohn lieb. Der Grund, wieso, dass es mehr als eine Person in Gott gibt, obwohl er nur ein Wesen ist, ist, weil Gott seinem Wesen nach Liebe ist. Gott ist viele Sachen. Gott zum Beispiel ist Schöpfer. Aber Gott ist nicht seinem Wesen nach Schöpfer. Er ist nicht seinem Wesen nach Schöpfer. Wieso? Weil Gott hat zum Schöpfer werden das erste Mal etwas müssen schaffen. Es hat nicht schon immer Menschen gegeben. Das Universum hat es nicht schon immer gegeben. Engel hat es nicht schon immer gegeben. Und dann stellt sich auch die Frage, wenn Gott seinem Wesen nach Liebe ist, wann hat Gott geliebt von Ewigkeit? Wenn Gott schon immer geliebt hat, wenn er seinem Wesen nach Liebe ist, aber die Schöpfung selber nicht schon immer existiert hat, sondern Gott allein von Ewigkeit her existiert hat, wann hat dann Gott geliebt? Sich selber. Aber das Wesen der Liebe ist letztlich, du kannst nicht einfach dich selber lieben, sondern du liebst es gegenüber. Jesus ist also das, was er sagt. Der Vater hat den Sohn lieb. Der Vater ist die Person in Gott, die von Ewigkeit aktiv geliebt hat. Und der Sohn ist die Person in Gott, die von aller Ewigkeit her geliebt worden ist. Jetzt stellt sich noch die Frage, ja, was ist mit dem Heiligen Geist? Jetzt muss ich über den Text rausgreifen, weil nicht jeder Text in der Bibel sagt leider alles. Der Paulus sagt in Römer Kapitel 5, Vers 5 folgendes. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist die personifizierte Liebe von Gott. Weil der Vater hat den Sohn geliebt, durch wer? Durch den Heiligen Geist. Weil das ein bisschen kompliziert ist, schreibe ich das jetzt mal auf. Also, Gott, der Vater, ist der, wo liebt. Gott der Vater liebt. Gott Sohn wird geliebt, und Gott Heiliger Geist ist die Liebe. Ich bin mir bewusst, das sehen die von hinten nicht. Ich bin beim Zoom wahrscheinlich auch nicht. Aber ihr könnt es euch sicher noch mal anschauen. Ich lasse das mal ein bisschen stehen. Was hat es mit dem auf sich? Es ist nicht ganz ein einfaches Thema. Aber die Einigkeit, um das geht es. Um das Thema Liebe. Gott ist seinem Wesen an Liebe. Gott hat nicht irgendwann uns Menschen geschaffen und dann gesagt, ich entscheide mich dazu, das Wesen zu lieben, sondern Gott hat in alle Ewigkeit schon geliebt. Der Vater hat den Sohn durch den Heiligen Geist geliebt. Und wieso Personen? Das ist relativ offensichtlich. Es gibt nicht Liebe zwischen Sachen. Es gibt nur Liebe zwischen Personen. Und wieso muss es auch Personen sein? Weil ich muss es gegenüber haben, wo ich lieben kann. Liebe richtet sich ultimativ immer auf den anderen und nicht auf mich selber. Und weil Gott sein Wesen an Liebe ist, ist es kann man notwendigerweise sagen, es muss Personen in der Gottheit geben, nämlich mehr als eine. Sonst kannst du nicht sagen, Gott ist sein Wesen an Liebe. Man könnte sich sagen, Gott entscheidet sich zum Lieben. Aber man kann nicht sagen, Gott ist sein Wesen an Liebe. Weil Gott ist nicht sein Wesen an Schöpfer. Gott hat sich dazu entschieden, uns zu erschaffen. Aber trotzdem, er hat sich durch das nicht verändert. Er ist hat einfach gesagt, ich erschaffe da den Mensch. Und durch das ist er Schöpfer, aber das verändert sein Wesen nicht. Und Gott aber ist sein Wesen an Liebe. Und darum ist es so, dass es mehrere Personen muss geben in Gott, weil es jemanden muss geben, der liebt und jemanden, der geliebt wird. Und dann natürlich noch, die Liebe, nämlich das Band von der Liebe zwischen diesen zwei. Das ist jetzt ein sehr kompliziertes Thema. Aber ihr habt das so gewünscht. Also, es gibt mehrere Personen in Gott, weil Gott sein Wesen an Liebe ist. Aber es gibt nur ein Gott. Und was Gott zusammenhält, ist, dass egal was passiert, alle drei Personen von Gott immer gleichzeitig handeln, an dem daran beteiligt sind. Sei es bei der Schöpfung, sei es am Kreuz, sei es bei uns im Gemeindeleben, es sind immer alle drei Personen von Gott, an jeder Handlung von Gott daran beteiligt. Jetzt fragt man sich, ja, was heisst das konkret? Also ich kann euch mal als praktisches Beispiel sagen, wir werden jetzt praktisch. Wieso ist das wichtig? Ich habe mal einen Pastor zugelassen, der hat gesagt, also, bei uns ist einfach viel zu wenig vom Heiligen Geist geredet worden, bei uns in der Gemeinde. Und darum ist der Heilige Geist beleidigt und wirkt bei uns nicht. Was ist da falsch? Also man hat zu wenig vom Heiligen Geist geredet, darum ist der Heilige Geist nicht rum. Man hat sehr viel vom Vater geredet, man hat sehr viel vom Sohn geredet. Und der Heilige Geist ist der Eindruck, der ist vernachlässigt worden, der fühlt sich vernachlässigt, der ist jetzt eingeschnappt, also es tauchen nur zwei Personen von Gott zum Gottesdienst auf. Das ist ein praktisches Beispiel, wo man sieht, das ist zwar sehr theoretisch, aber es hat praktische Konsequenzen. Nämlich, was auch immer Gott macht, an dem sind alle drei Personen von der Gottheit beteiligt. An unserer Errettung, das sind alle drei Personen beteiligt. Der Vater hat uns von Ewigkeit her geliebt. Er hat uns erwählt, gewisse sagen aus Vorherbestimmung, gewisse sagen aus Vorherwissen. Das mal diskutieren wir heute nicht, heute Morgen. Aber der Vater hat das gemacht. Er hat den Sohn geschickt. Er hat den Sohn, hat sich selber wiederum hingegeben am Vater durch den ewigen Geist, um uns zu retten. Der Heilige Geist wiederum ist es, wo uns auf das Werk von Jesus hinweist, sodass er sagt, da hast du Vergebung von der Sünde. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann kommen wir letztlich zum Vater zurück. All drei Personen von der Gottheit sind an jeder Handlung von Gott nach außen beteiligt. Jetzt für die, die Latein können, die nicht Latein können, die können jetzt weglassen. Die Latein können, einfach, dass ich sage, ich erzähle euch jetzt nicht vom Pferd. Die Latein können, der theologische Fachausdruck ist opera ad extra in divisa. Das heisst, das Werk von Gott nach aussen, von der Dreieinigkeit nach aussen, die sind immer untergeteilt. Genau das, was Jesus da sagt. Denn der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Das heißt, es ist etwas ganz Entscheidendes, dass man das sieht. Es gibt nur einen Gott, weil was auch immer Gott macht, es ist nie nur der Vater, es ist nie nur der Sohn, es ist nie nur der Heilige Geist. Es ist ja nicht so, dass der Vater und der Sohn mal einen Disput haben mit dem Heiligen Geist oder irgendwie so. In allem, was Gott macht, das sind all drei Personen von Gott beteiligt. Das heißt, es sind zwei Sachen wichtig. Einerseits, es gibt also keinen Grund von irgendeiner Person vom Heiligen Geist oder von Gott Angst zu haben. Gewisse haben zum Beispiel Mühe mit dem Vater, weil sie sagen, ich habe ein bisschen ein schwieriges Erlebnis gehabt mit meinem Vater, eigenen Vater. Also mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist, da habe ich es tipptopp und mit dem Vater nicht. Und letztlich, was man da drauf muss sagen, ja, dein eigener Vater, der ist vielleicht nicht so super mit dir umgesprungen, aber Jesus weist dich auf den Vater hin, der dir zum Vater wird, auch wenn du keinen Vater gehabt hast oder wenn du einen schlechten Vater gehabt hast. Der David schon sagt im Psalm 27, Vers 10, folgendes: Denn Vater und Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Also wenn du sagst, ich habe jetzt keinen Zugang zum Vater, aber nur zum Sohn und zum Heiligen Geist, dann sagen dir die beiden nein, auch der Vater, das ist nichts Schlechtes, sondern er füllt dir genau den Mangel aus, wo du im Leben gehabt hast. Andere wiederum haben ein bisschen Mühe mit dem Heiligen Geist. Und sagen, also ich habe schon bei Christen komische Sachen gesehen mit dem Heiligen Geist. Lassen wir das gescheiter sein mit dem Heiligen Geist, dann wird es komisch. Also ich sage euch ein Beispiel, wir haben vorher gemeint, da haben wir Lieder gehabt, die erste Strophe war zum Vater, die zweite zum Sohn und die dritte zum Heiligen Geist. Da hat irgendein Mühe genommen, in allen Liederbüchern die dritte Strophe zu schreiben. zum Heiligen Geist. Weil sie gefunden haben, ja, aber der Heilige Geist, der ist ja jetzt nicht so wichtig. Man hat den Vater und den Sohn. Und wir sagen, nein, auch der Heilige Geist ist wichtig. Und die Idee dahinter war, ich habe besonders Angst vor Themen, wie zum Beispiel Heilig oder anderen Themen, die man mit dem Heiligen Geist assoziiert. Ich muss jetzt euch leider enttäuschen. In Heilig geht es nicht um den Heiligen Geist, da geht es auch um den Sohn. Und es geht auch um den Vater. Auch wenn die Schöpfung traditionell vor allem mit dem Vater assoziiert ist, der Kreuzestod mit dem Sohn und dass wir ein neues Leben bekommen mit dem Heiligen Geist, sind trotzdem immer alle drei Personen von Gott daran beteiligt. Egal, was Gott macht. Man kann sagen, wenn man sagt, Gott macht, kann man ganz so gut sagen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist machen. Weil was auch immer Gott wirkt, wirkt alle drei Personen von Gott gleichzeitig. Aber in sich selber ist Gott drei Personen, weil der Vater von Ewigkeit her, der Sohn, durch den Heiligen Geist geliebt hat. Und die heutige Herausforderung, die ich dir möchte stellen, ist, und ich bin mir bewusst, das ist jetzt eine sehr theoretische Predigt, aber stell dir selber die Frage, wieso, mit welcher Person von Gott hast du am ehesten Mühe? Bei den meisten heutzutage ist der Vater oder der Sohn oder der Heilige Geist natürlich. Eine von den drei. Aber die einen haben entweder existenziell Mühe, dass sie sagen, Jesus ja, aber ein himmlischer Vater, Hilfe nein. Das ist ja grauenerregend. Könnte man es nicht ersetzen durch eine Mutter im Himmel oder ein Cousin im Himmel? Einfach weil man selber so schwierige Erfahrungen in der Familie gemacht hat. Und dann sagt dir Gott, weißt du, nein, es ist wichtig, dass ich ein Vater bin. Weil ich werde dir zu dem Vater, wo du selber im Leben nicht gehabt hast. Du bist vielleicht zu kurz gekommen im Leben. Du hast vielleicht einen Vater gehabt, der dich missbraucht hat, einen Vater gehabt, der dich beschimpft hat, vielleicht einen, der gar nicht rum war. Und Gott sagt dir, aber ich bin das alles nicht. Und ich fülle dir alles auf, was du im Leben verpasst hast. Und das in Ewigkeit. Oder aber du sagst, ich habe mit dem Heiligen Geist mehr. Das kann auf zwei Seiten gehen. Nämlich die einen betonen den Heiligen Geist so stark, dass sie sagen, wenn ich nicht die ganze Zeit zum Heiligen Geist rede, dann ist er eingeschnappt und dann wirkt er nicht. Und ich kann also garantieren, wenn ihr von Jesus redet und wenn ihr von jemandem von Jesus erzählt, der Heilige Geist ist immer absolut von dem begeistert. Wieso? Weil es ist die Aufgabe vom Heiligen Geist, laut Johannes 16, die Menschen zu Jesus zu führen. Also wenn ihr am gleichen Werk wie der Heilige Geist dran seid, ich kann euch garantieren, der Heilige Geist ist nicht eingeschnappt. Sondern er freut sich sehr und denkt, gut, dass mir da jemand mal hilft. Dass sich jemand von mir gebrauchen lässt. Wenn du jemandem von Jesus erzählst, dann ist es letztlich der Heilige Geist, der durch dich anderen Menschen von Jesus erzählt. Der ist auch schon dabei, ohne dass man von ihm redet. Das ist die eine Seite im Heiligen Geist. Und die andere Seite ist, dass man sagt, ich Mir ist das nicht so ganz geheuer wie dem Heiligen Geist. Ich habe schon von schwierigen Sachen gehört. Ich habe von seltsamen Phänomenen gehört, wo man dem Heiligen Geist zuordnet. Was soll das Ganze? Lassen wir doch den Heiligen Geist auf der Seite, dann machen wir auch ganz bestimmt nichts falsch. Und dann muss ich sagen, aber auch da ist wichtig, egal was Gott macht, Gott ist immer in all seinen Personen daran beteiligt. Und es gibt mega Diskussionen in christlichen Kreisen, vor allem jetzt über den Heiligen Geist zur Zeit. Das hängt vor allem damit zusammen, dass man schon lange nicht mehr über das etwas geredet hat. Und jetzt denkt man, jetzt müssen wir über den Heiligen Geist reden. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und man kann auf zwei Seiten vom Pferd fallen, nämlich, dass man sagt, man redet nur noch vom Heiligen Geist und vernachlässigt die anderen Personen. Oder aber man sagt, der Heilige Geist, das ist ja nicht wichtig. Hauptsache ist Jesus. Und natürlich ist Jesus extrem wichtig. Aber es ist der Vater, es ist der Sohn und es ist der Heilige Geist. Und die praktische Konsequenz von dem ist das, was der Pius am Anfang vorgelesen hat. Jesus sagt zu seinen Jüngern, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Das heißt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, all die ist ein Wesen mit einem Namen. Es ist ein Wesen in drei Personen. Ich bin zwar ein Wesen und eine Person. Ich habe einen Namen, Alex Weidmann. Aber ein Name bedeutet ein Wesen. Und Jesus sagt uns, macht die Leute mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist bekannt, taufen sie in dem Namen, nämlich den Namen von der Dreieinigkeit, und lehren sie halten alles, was ich euch geboten habe. Dass die Menschen wissen, Gott ist in Ewigkeit Liebe gewesen, und darum ist er drei Personen, nämlich der Vater hat von Ewigkeit den Sohn durch den Heiligen Geist geliebt. Und gleichzeitig wiederum, was auch immer Gott macht, da ist immer die ganze Dreieinigkeit in Vater, Sohn und Heiliger Geist daran beteiligt. Sei es in der Schöpfung, sei es, dass Jesus sich durch den Geist am Vater opfert, oder sei es, dass Jesus durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinkommt und sagt, und ich stelle deine Beziehung zum Vater wieder her, sodass du selber an dieser ewigen Liebesbeziehung, wo Gott in sich selber hat, selber auch teilnehmen kannst. Dass du in alle Ewigkeit wirst Liebe erfahren. Amen.